Wie sieht ein konzentriertes Unternehmensmodell in einer digitalen Welt aus? Wo liegen die größten Schwachstellen heutiger Organisationsformen? Und was muss prioritär geändert werden für zufriedene Mitarbeitende, zufriedene Kundinnen und für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Custom Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Custom Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Anne M. Schüller, Management-Denkerin, Keynote-Speaker und mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin. Herzlich willkommen, Anne.
Ja, hallo an alle.
Anne M. Schüller ist Diplom-Betriebswirtin und Business-Coach und gilt als führende Expertin für eine kundenzentrierte Unternehmensführung und Wegbereiterin des Touchpoint-Management im deutschsprachigen Raum. Sie hat insgesamt 18 Management-Bücher verfasst sowie 5 Hörbuch-Editionen herausgebracht. 2015 wurde sie für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen. Von dem Business-Netzwerk LinkedIn und Xing wurde sie mehrfach zu Top Voice, zum Spitzenreiter oder Top Mind gekürt. 2019 wurde sie außerdem mit dem Best Business Book Award ausgezeichnet. Anne, du zählst zu den gefragtesten Speakern im deutschsprachigen Raum. Du hältst praxisnahe Impulsvorträge zur kundenzentrierten Unternehmensführung, zum Übermorgengestalten in Unternehmen sowie zu Customer Touchpoint Management, Kundenloyalität oder Empfehlungsmarketing. Dein Touchpoint-Institut bildet zudem zertifizierte Customer Touchpoint Manager und zertifizierte Orbit-Organisationsentwickler aus. Außerdem bist du als Gastdozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich tätig. Dein Bestseller, das Touchpoint-Unternehmen, wurde zum Managementbuch des Jahres 2014 gekürt. Das Buch Die Orbit-Organisation in 9 Schritten zum Unternehmensmodell für die digitale Zukunft, welches du zusammen mit Alex T. Steffen, Experte für Innovation und Leadership, geschrieben hast, wurde Finalist beim International Book Award 2019. Eine beachtliche Leistung.
Danke.
Ja, Anne, du hast viel erreicht in deinem Leben. Gibt es etwas, was unsere Zuhörer noch über dich wissen sollten?
Ja, vielleicht was Privates.
Vielleicht.
Genau. Also ich bin Weltenbummlerin. Ich habe einen breiten Erfahrungsschatz, weil ich auch sehr lange im Ausland gelebt und gearbeitet habe. Und das hat mir eben Einblick in unglaublich viele Kulturen und auch in unglaublich viele Unternehmensstrukturen gebracht. Und ja, ich reise auch privat sehr gerne, habe über 100 Länder der Welt inzwischen bereits bereist und ich gehe gerne in die Berge.
Ja, schön. Das macht dich ja noch sympathischer, weil ich gehöre auch zu den Weltenbummlern. Habe zwar nicht ganz 100 Länder geschafft, aber annähernd so viele und bin ja länger, also habe mehrere Auszeiten mir genommen, um länger die Welt zu bereisen. Mhm. Ja, du nennst dich selbst Übermorgengestalterin und dein aktuelles Buch heißt Bahnfrei für Übermorgengestalter. Weshalb Übermorgengestalterin und nicht Zukunftsgestalterin? Eilt denn alles so sehr, dass es schon übermorgen fertiggestellt sein muss oder fertiggestaltet sein muss?
Ja, also mit der Übermorgengestalterin bin ich natürlich immer in der Zukunft unterwegs. Nur die Erfahrung, die ich eben in Unternehmen mache, ist die so, Zukunft ist immer irgendwann später. Und leider wird das eben dann genauso in den Unternehmen gemacht. Es gibt immer etwas, was eiliger ist, was dringender ist. Das nächste Quartal muss geschafft werden. Die Budgetzahlen müssen erreicht werden. Und alles das, was ein bisschen ferner in der Zukunft liegt, das wird einfach geschoben und geschoben und geschoben.
Ja, und in der Situation kann's natürlich nicht sein, ja.
Ja, eben. Und in der Situation sind wir ja heute. Ja, also wir hätten zum Beispiel jetzt Digitalisierung. Das war in den letzten zwei Jahrzehnten dran. Also die Basics für Digitalisierung in die Unternehmen zu bringen. Und wir sind immer noch in der Digitalisierung. Und jetzt kommt mit Gewalt, kommt jetzt quasi das Thema Nachhaltigkeit. Das wird uns die nächsten zwei Jahrzehnte begleiten. Und wir haben keine Zeit, weil wir uns noch so viel mit anderen Dingen beschäftigen müssen, die eigentlich in der Vergangenheit schon dran waren. Und der Übermorgengestalter, der macht's halt ja natürlich ein bisschen dringend. Das ist dann eben nicht mehr irgendwann in der Zukunft und natürlich auch nicht morgen, weil ums Morgen hätte ich mich ja gestern kümmern müssen, sondern es ist eben das Übermorgen und dieses Übermorgen ist eben bald.
Ja, spannend. Anne und ich haben uns übrigens indirekt im Rahmen einer Blogparade kennengelernt, zu der Dr. Winfried Felser und ich im Herbst 2020 aufgerufen hatten, nachdem Winfried im Sommer mit mir ein Interview zum größeren Bild jenseits der klassischen CXM-Themen führte. Im Dialog kam sehr schnell die Idee auf, dass wir gemeinsam mit der Community in einer Blogparade Ideen sammeln sollten, die über das übliche, bisher bekannte Customer Experience Management hinausgehen, Beyond sozusagen. Damit war dann auch schnell der passende Hashtag geboren, Beyond CXM, der später auch diesem Podcast den Namen gab. Anne, du hast damals mit einer sehr fundierten Replik die Diskussion erst richtig ins Rollen gebracht. Dafür war und bin ich dir dankbar. Ja, in deinem Buch Die Orbit-Organisation in 9 Schritten zum Unternehmensmodell für die digitale Zukunft schreibst du davon, dass zahllose Unternehmen einem Organisationsmodell verhaftet bleiben, das aus dem letzten Jahrhundert stammt und dass ein Company Redesign unumgänglich ist, um mit unserer Hochgeschwindigkeitszukunft Schritt halten zu können.
Ja.
Wo liegen die größten Schwachstellen heutiger Organisationsformen? Was müsste deiner Meinung nach prioritär geändert werden?
Ja, zunächst mal, diese Organisationsform, diese Organisationsstruktur, die die meisten klassischen Unternehmen heute noch haben, die stammt in der Tat aus dem tiefsten letzten Jahrhundert. Entscheidend und wichtig zu wissen ist, damals war sie gut und damals war sie richtig. Ja, weil wir waren damals in industriellen Zeiten unterwegs, in diesen linearen Zeiten, wo eben alles noch relativ strukturiert war, wo es noch relativ stabil war, wo wir Zukunft, vor allen Dingen nahe Zukunft, übermorgen Zukunft, auch noch gut vorhersehen konnten. Ja, wir hatten damals diese berühmten 5-Jahrespläne, 3-Jahrespläne, Minimum 1-Jahrespläne, diese Zielpläne, und die haben damals eben auch funktioniert. Ja, nur heute funktioniert das alles nicht mehr, und jedes Unternehmen, das im Herbst seine berühmte Zielplanung macht, das weiß bereits Mitte Januar, die sind schon aus den Zielen draußen, die können Mitte Januar schon sagen, die Ziele sind nicht mehr zu schaffen, wir laufen also diesen Zielen, die wir im Herbst des Vorjahres gemacht haben, denen laufen wir bereits hinterher. Weil die Zeiten eben unglaublich schnell geworden sind. Wir sind heute in digitalen Zeiten unterwegs, nicht mehr in der industriellen, stabilen, linearen Kultur, sondern eben in sehr unruhigen, sehr komplexen, exponentiellen, sagen wir ja auch, übermorgengestalter Zeitung. Digitalisierung ist Hochgeschwindigkeit. Und wenn wir heute sagen, das ist jetzt ganz schön schnell, das wird noch viel schneller werden.
Ja, das wollte ich auch sagen. Ich meine, durch die künstliche Intelligenz wird alles noch beschleunigt werden jetzt.
Ja, und wir haben Quanten, wir haben ja das Quantencomputing vor uns. Und dann wird es erstmal richtig schnell werden.
Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Aber wo liegen denn die, sagen wir, größten Schwachstellen heutiger Organisationsformen?
Ja, das Thema ist, dass wir eben in den vielen klassischen Unternehmen eben diese alten Strukturen beibehalten haben, aus Gründen, die wir gut noch diskutieren können. Und wenn wir uns diese Struktur einmal anschauen, also wenn wir das große Bild dieser Struktur aufmachen, dann habe ich ja dieses klassische Org-Chart vor Augen, also dieses Organigramm vor Augen. Ja, und das ist ein Bild. Und dieses Bild ist eben auch gleichzeitig ein Mindset und bestimmt letztlich das Vorgehen in den Unternehmen. Das Handeln, das Mindset bestimmt eben nicht nur die Denke, sondern auch das Handeln im Unternehmen. Und da habe ich eben ganz oben habe ich, ich sage immer einsam, im obersten Kästchen, habe ich eben den CEO oder den Vorstand, also sozusagen die Leitung des Unternehmens, die Geschäftsleitung des Unternehmens. Und darunter habe ich eben in Kästchen eingesperrt die Führungsmannschaft. In einem klassischen Organigramm kommen die Mitarbeiter nicht vor. In einem klassischen Organigramm kommen die Kunden schon gar nicht vor. Das ist immer so Selbstverherrlichungsprogramm der Führungsspitze. Und dann gibt es eben darunter die sogenannten Silos. Ja, und diese Silo-Denke, das ist ja im Grunde genommen das, was wir heutzutage aufbrechen müssen. Weil dem Kunden sind Silos völlig egal. Ja, wer zuständig ist oder wer nicht zuständig ist, das spielt für den Kunden keine Rolle. Der Kunde will eine Leistung, die von A bis Z funktioniert. Und deswegen müssen sich Kunden eben Unternehmen eben anders aufstellen. Und wir können auch nicht mehr in diesem Mindset des Organigramms bleiben. Und wir müssen auch Organigramme anders malen, damit wir diese hierarchischen Strukturen verändern.
Also du sagst ja, oder hast ja mal gesagt, dass der Kunde ins Organigramm gehört.
Ja.
Irgendwo. Finde ich gut. Aber letztendlich sind das ja die internen Stellen, die in einem Organigramm verankert sind. Und so gesehen wäre es dann vielleicht der Customer Experience Manager oder die Customer Experience Managerin, die da im Organigramm steht. Aber natürlich sollten die Kunden sollten irgendwie intern als sehr wichtig erachtet werden, da bin ich völlig bei dir. Wo wir kürzlich da ein bisschen einen Disput hatten, war zum Thema Silos. Also du hast jetzt gesagt, man oder Abteilung Silos, du sagst jetzt, man müsste die aufbrechen. Da bin ich auch bei dir, selbstverständlich. Aber ich bin halt der Meinung, man kann die nicht einfach niederreißen, wie viele aus der Community fordern. Das wäre ein bisschen zu naiv, finde ich. Und abgesehen davon gibt es ja auch andere Möglichkeiten, eben diese Silos zu überbrücken, vielleicht nicht einzureißen, aber zu überbrücken. Da komme ich noch drauf. Aber auch Janine Kleinbrink hat kürzlich in einem, also in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass Silo-Denken im Unternehmen sogar seinen Zweck hat. Sie spricht sogar von Vorteilen von Abteilungssilos, die man nutzen soll. Sie hat außerdem gute Tipps dazu, wie wir die Nachteile überbrücken können. Ja, aber du bist eigentlich der Meinung, dass Abteilungssilos ganz abgeschafft gehören. Weshalb diese radikale Forderung?
Ja, also zunächst schon mal einen ganz kleinen Sprung zurück. Ich bin durchaus der Meinung, ein Organigramm repräsentiert die Organisation eines Unternehmens. Und das einzige Ziel eines Unternehmens kann es nur sein, sich auf die Kunden auszurichten, alles für die Kunden zu tun, letztlich, wie man so schön sagt, die Kunden zu begeistern, die Kunden glücklich zu machen, weil ohne Kunden kein Unternehmen. Und wenn das in einem Bild sich zeigt, dann wissen alle im Unternehmen, es geht um die Kunden. Die Kunden entscheiden über unsere Existenz, über Leben und Sterben unseres Unternehmens. Und jeder einzelne Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss immer das Kundeninteresse im Fokus haben. Und das kann ich durch ein Bild wunderbar darstellen. Wenn ich aber im Bild noch nicht mal die Kunden habe, dann vergesse ich eben die Kunden und beschäftige mich mit mir selber. Und das ist eben genau das Problem bei diesen Strukturen und auch bei diesen Silos. Man beschäftigt sich zu sehr mit sich selbst.
Einverstanden, Anne. Ich sehe das allerdings eher so als Bild in der Prozessgestaltung dann, als Bild in Organigramm.
Okay. Und wenn wir jetzt aber auf die Silos zurückkommen, das war ja deine eigentliche Frage, dann ist es so, auch ich gucke mir dann wieder das Bild an. Ja, wie sieht so ein Silo? Wie sieht so ein Silo in der Natur aus? Ja, diese Silos, jedes Silo steht für sich in der Natur und oben gibt es eine Verbindung. Und genau das passiert eben in klassischen Unternehmen. Also wenn ich die klassische Silo-Denke habe, ja, ich habe auch Verbindungslinien in diesem klassischen Organigramm nur von oben nach unten. Oben sind die Linien miteinander verbunden, aber runter zu, also zu den unteren Führungsleveln und dann zu den Mitarbeitern hin, habe ich nur noch vertikale Linien. Das heißt, das ist dann auch die Berichtslinie. Oben wird angesagt und unten wird ausgeführt und dann wird wieder nach oben reportet. Und ich erlebe es heute, es ist teilweise paradox, aber ich erlebe es heute tatsächlich. Ich habe jetzt, wann war das, Montag wieder einen Workshop in einem großen Unternehmen gemacht. Die sagten, bei uns ist das tatsächlich so, ich könnte als einfacher Mitarbeiter, dürfte ich nie direkt mit der Führungskraft aus einem anderen Silo, also einem anderen Silo-Vorsteher, dürfte ich nie mich offiziell unterhalten, in der Kaffeepause, beim Mittagessen schon, aber wenn es um was Offizielles, eine operative Entscheidung geht, sondern das muss über die Führungskraft oben im anderen Silo ankommen. Und wenn man sich das nur mal überlegt, wie lange das dauert und wie viele Entscheidungen auf dem Weg versanden und wie viele Entscheidungen plötzlich nicht mehr rechtzeitig erfolgen können und wie alles so komplex wird, dann kann man sich eben schon vorstellen, das macht ein Unternehmen langsam. Und diese langsamen Unternehmen, die werden aus dem Wirtschaftsgeschehen ausscheiden, weil in einer hohen Geschwindigkeit diese Langsamkeit einfach dann, man bleibt immer hinten dran.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich muss natürlich ehrlich gestehen, ich war ein Leben lang sozusagen in der IT-Industrie. Die sind normalerweise nicht so hierarchisch organisiert. Also da kannst du ohne weiteres, kannst du eine Mail an den CEO schreiben von einem global tätigen Unternehmen. Und generell, ja, gehst du auch einfach über Hierarchiestufen hinweg, wenn du was bewegen willst, wenn dir was nicht passt. Und das wird da nicht einmal irgendwie geringschätzt, sondern im Gegenteil, das wird sogar gefördert. Und es gibt dort viele virtuelle Teams, die halt aus unterschiedlichen Abteilungen bestehen, interdisziplinäre Teams, die halt an einem Task arbeiten oder an einem Prozess arbeiten, also zur Prozessverbesserung oder zu einer besseren Customer Experience beitragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ist, wie du beschreibst, in anderen großen Unternehmen, die halt eben aus einer anderen Branche stammen, also beispielsweise, also ohne da jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, vielleicht aus der Fertigungsindustrie, da ist es sicher etwas hierarchischer organisiert, oder bei Banken habe ich auch schon gehört, also auch Schweizer Banken sehr hierarchisch, und da hast du natürlich einen guten Punkt, ja. Das stimmt. Ja. Und diese Dotted Lines oder diese Linien zwischen den Organisationskästchen, die kommen selten vor, das stimmt, ja.
Ja. Und nicht umsonst kommt ja die ganze Bewegung der Agilisierung im Unternehmen kommt ja aus der IT. Mhm. Ja, und die haben vor 20 Jahren ungefähr schon festgestellt, also der klassische Weg, der macht uns zu langsam, und der klassische Weg, der macht alles so offiziell, und die Kunden bleiben auf der Strecke, die Kundeninteressen bleiben auf der Strecke, die Kundeninteressen, die sich eben ständig auch verändern, ja, weil sich eben Digitalisierung schnell beschleunigt und Programme sich schnell verändern und auf die Kunden ausrichten. Und so hat man ja vor 20 Jahren in der IT im Grunde genommen die organisationalen Strukturen schon aufgebrochen. Genau. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ja, man arbeitet eben dort operativ. Und das ist der entscheidende Punkt, dass ich einmal überlegen muss, wie muss ich mich strategisch aufstellen und wie muss ich mich organisieren im Tagesgeschäft, also im operativen Geschäft. Und da arbeitet man in der IT schon lange mit dem, was Organisationsentwickler eben Kreise nennen.
Ja, das stimmt.
Und diese Kreise sind dann in der Tat, die sind dann interhierarchisch und die sind cross-funktional. Und die Kreise müssen heutzutage auch noch transfunktional sein. Die müssen über die Unternehmensgrenzen hinausgehen, weil man sich als Unternehmen mit anderen zusammentun muss, partnern muss, um überhaupt die Zukunft zu bewältigen. Denken wir mal an große IT-Projekte. Und das ist ein wunderbares Beispiel, ja, wie man es lostreten kann. Und wenn man da von diesem Gedanken ausgehend das ins ganze Unternehmen bringen könnte, dann wäre das wunderbar. Dann darf man es aber nicht mehr als Silo zeichnen, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das ist mir so richtig,
da
so wichtig
recht,
zu sagen.
Ja, absolut.
Wenn diese Organisation verändert, sich verändert, crossfunktional wird und in Kreisen, Projektkreisen arbeitet, dann muss sich das auch im Bild wiederfinden.
Ja, stimmt. Ich habe deshalb auch schon Organigramme gesehen, die auf den Kopf gestellt wurden, sozusagen. Ja, eben wo der Kunde zu oberst steht. Also ja. Das finde ich ganz schön. Oder dann die sich so seitwärts bewegen von links nach rechts, sozusagen, wo es dann eben diese Hierarchie so nicht mehr gibt. Das, ich glaube, das hilft schon ein bisschen wenigstens.
Ja.
Aber klar, letztendlich sind es die Prozesse und die sollten end-to-end gestaltet werden, eben bereichsübergreifend, von Kunde zu Kunde könnte man auch sagen, ebenso, dass letztendlich die Kunden zufrieden sind und eben, dass dieses Abteilungsdenken da ein bisschen in den Hintergrund gerät. Absolut. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen Managern und wahren Führungspersonen, also Leaders, die solche Dinge schnell erkannt haben und die Organisation auch entsprechend auf den Kopf gestellt haben. Also berühmtes Beispiel ist sicher Jeff Bezos mit Amazon, oder da gibt es auch andere eben. Ich habe die IT erwähnt vorhin, Bill Gates, Steve Jobs, beide haben da sicher viel dazu beigetragen, eben zu einem Umdenken. Und ja, gleichzeitig brauchst du natürlich auch Business Coaches wie dich, die die Unternehmen dann darauf aufmerksam machen. Hast du da irgendwie bestimmte Erfahrungen gemacht mit, sagen wir, ja, Managern, die halt irgendwie den Sinn und Zweck dieser Veränderung nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten?
Ja, das ist die eigentliche Krux. Ja, dass immer dann, wenn ich natürlich diese Strukturen in Frage stelle und mir überlege, wie kann ich mich für die Zukunft, für diese schnelle Zukunft neu aufstellen, dass da immer dann natürlich sofort das Thema Führen, Führungskraft, Leadership und Positionen eine große Rolle spielt. Ja, und da sind die Hindernisse und die Blockaden eben riesig, weil keiner sägt an dem Ast, auf dem er sitzt, und niemand entsorgt sich freiwillig selbst. Ja, weil wir haben hinter dem der Position haben wir ja auch Goodies. Ja, wir haben Privilegien. Wir haben diese sogenannten berühmten Krücken der Macht. Und wir haben natürlich auch ein Privatleben, das wir entsprechend organisiert haben. Weil wir mehr verdienen, kann ich auch ein ganz anderes Privatleben mir gestalten. Und wenn jetzt meine Rolle, ja, als Silo-Vorsteher XY, wenn die jetzt in Frage gestellt wird, dann wird mein ganzes Leben sich auf den Kopf stellen, womöglich. Und da wehre ich mich jetzt natürlich grandios. Ja, und es gibt einige wenige Manager, die haben verstanden, ich muss beiseite treten, um diesen Freiraum der Organisation zu geben, dass ich endlich was bewegen kann. Ich muss dieses Korsett des Organigramms aufbrechen. Und das können natürlich nur die Manager tun. Und wenige in klassischen Unternehmen haben das verstanden und gesagt, ich trete beiseite und gebe den Freiraum den Mitarbeitern, den vielen klugen Menschen im Unternehmen. Und andere sagen natürlich, die sagen das nicht so, die argumentieren nicht so, aber die sagen im Grunde genommen, ich will meine Position nicht verlieren. Und damit bleiben die alten Strukturen bestehen.
Aber dann liegen eben liegt die Ursache des Übels nicht unbedingt bei den Abteilungssilos, sondern vielmehr vielleicht bei eben der Inkompetenz der Geschäftsführung, beziehungsweise vielleicht auch bei der Weigerung einzelner Mitarbeitenden, hier Verantwortung zu übernehmen. Oder es liegt am fehlenden Empowerment, dass die halt eben die Mitarbeiter gar nicht empowered sind, um hier Verantwortung übernehmen zu können. Und das alles hat ja eben mit der Führung zu tun. Also so gesehen würde ich jetzt sagen, eben es ist ein Führungsthema eher als ein rein organisatorisches. Aber dazu haben wir uns kürzlich auch ausgetauscht, da in diesem Blogbeitrag von mir oder in diesem Post von mir auf LinkedIn. Da waren wir uns nicht ganz einig, aber ich glaube, beides hängt ja miteinander zusammen. Also es geht ja nicht, oder eben die Organisation und die Führung, die hängt irgendwie logischerweise miteinander zusammen.
Richtig, ja. Also jedes Unternehmen ist ein Ökosystem und in jedem Ökosystem hängen die Dinge miteinander zusammen. Und eine Veränderung im Ökosystem hat natürlich Auswirkungen auf das gesamte Konstrukt. Ja, und wir müssen verstehen, in unserem Ökosystem klassisches Unternehmen, da hat natürlich das Top-Management, also die Top-Leader, die sind ja immer auch zugleich eben Silo-Vorsteher, Chef vom Einkauf, Chef von Forschung und Entwicklung, Marketing, Sales-Chef und so weiter. Und die entscheiden natürlich über die Struktur des Unternehmens und die Struktur wiederum, die erschafft die Kultur des Unternehmens. Ja, also es beginnt letztlich, wenn wir im Bild so bleiben, es beginnt oben in den Unternehmen, solange wir eben dieses klassische Organigramm noch haben, es beginnt oben im Unternehmen. Ja, und es ist so leicht zu sagen, ja, ich gebe meinen Mitarbeitern doch Freiraum. Im Ernstfall haben die Mitarbeiter diesen Freiraum eben nicht. Und die haben eben Vorgaben und die haben Verfahrensweisen und dahinter steckt eine Menge Bürokratie und die haben einen Haufen Dinge, wofür die machen müssen, wofür die
zuständig sind. Woran sie gemessen werden auch teilweise.
Und wo sie gemessen werden und was sie wiederum nicht dürfen. Ja, und das ist eben diese Angst bei vielen Mitarbeitern. Da kommt dann theoretisch diese Ansage, ja, ihr habt doch diesen Raum, nehmt ihn euch. Ja, aber es ist diese Angst vor allen Dingen von Mitarbeitern, die länger schon im Unternehmen sind. Und wenn ich mir jetzt doch Freiraum nehme und verletze aber eine Regel, eine interne Regel, dann bekomme ich eins auf die Mütze und dann mache ich es eben lieber nicht. Und dann, lieber Chef, sag mir doch bitte, wie ich es tun soll. Und dann mache ich das auch und gut ist. Und der Kunde erlebt sowas natürlich dann als Dienst nach Vorschrift und das reicht eben nicht. Ja, wir sprechen so viel von Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit reicht eben heute nicht, weil zufrieden, das ist befriedigend, das ist Mittelmaß. Und Mittelmaß ist vom Aussterben bedroht. Wir müssen schon ein bisschen weiter hochrücken in den Bereich der Begeisterung. Genau. Und dafür brauchen die Mitarbeiter eben große Freiräume. Man muss die Käfigtür aufmachen, damit man sieht, wie hoch und wie weit der Vogel, sprich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, eben fliegen können. Und solange ich diese Strukturen habe und diese Prozesse haben und diese maßlose Bürokratie eben habe, ist das unglaublich schwierig. Das ist so einfach zu sagen, der Mitarbeiter darf, aber der Mitarbeiter traut sich nicht, solange er im Käfig ist.
Ja, ich glaube, dass wir eben nicht an diesen Abteilungssilos vorbeikommen werden. Also gerade in größeren Unternehmen muss man sich ja irgendwie organisieren. Man muss sich in Teams organisieren eben, aber das sollten keine starren Strukturen sein. Da hast du recht. Und man sollte sich weniger an den Funktionen, Disziplinen orientieren, als vielmehr an den Prozessen. Und ich glaube, da liegt das Problem wirklich bei der Führung oder der Kultur vielleicht auch im Unternehmen oder einem falschen Serviceverständnis in der Organisation. Und ich glaube, da würde Human-Centered Service Design extrem helfen, weil da kommen automatisch dann interdisziplinäre Teams zusammen, die an diesen Prozessen arbeiten, die sich Gedanken machen dazu, wie sie den Prozess dahingehend optimieren können, eben dass die Kunden dann letztlich begeistert sind. Siehst du es auch so?
Ja. Ja, also zunächst nochmal ganz kurz zurück. Ich bin auch da nicht ganz der Meinung. Es gibt sehr große Unternehmen in den sogenannten, in der New School Welt. Also wir sprechen ja jetzt vom klassischen Unternehmen, das seit 20, 30 Jahren am Markt ist und eben diese Organisation in die Zukunft mitgenommen hat, in dieses Jahrhundert, in die neue Zeit mitgenommen hat. Wenn ich jetzt New School Unternehmen, die sich also erst vor 10 oder 20 Jahren beispielsweise gebildet haben, die haben nicht mehr diese klassischen Organigramme, die haben nicht mehr diese Silos und die sind groß. Ja, klassisches Beispiel, Vorreiter an dieser Stelle ist Spotify. Die haben, wenn ich mich recht erinnere, an die 4.500 Mitarbeiter. Das ist riesig. Und die sind in Kreisen organisiert und nicht in einem klassischen Organigramm. Spannend. Und manche, gerade auch aus der IT-Branche, haben jetzt wieder begonnen, sich Spotify ähnlich zu organisieren. Mhm. Also da ist die IT-Branche schon durchaus der Übermorgengestalter, wenn es um Unternehmenskulturen geht. Und Spotify, Netflix und viele andere sind extrem erfolgreiche Unternehmen, ja, oder auch wenn ich On, die Schuhmarke On, die ist ja hier aus Zürich, mir angucke, ein extrem erfolgreiches Unternehmen mit einem völlig neuen Mindset und mit völlig neuen Unternehmensorganisationsstrukturen. Und das ist die Basis, weil daraus erschaffen sich dann die Prozesse und erschafft sich eben auch die Unternehmenskultur. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen an die Strukturen heran, so hart wie das ist für die Führung. Ohne die Struktur zu verändern, werde ich das weiter unten und speziell dann, wenn es beim Kunden ankommt, nicht hinbekommen. Ja, und wenn wir jetzt bei diesen Prozessen sind am Kunden und jetzt sind wir Kunde und du bist Kunde und jeder Hörer und jede Hörerin ist Kunde und ich bin Kunde. Wir erleben es tagtäglich. Ja, dass Mitarbeiter sagen, ich würde ja gerne, ich darf aber nicht. Ja, oder die sagen, ja, das haben wir dem Chef oder der denen da oben, versuchen wir das seit einem oder zwei oder fünf Jahren zu erklären, es passiert gar nichts. Echt? Auf uns hört doch niemand. Sagen Sie doch mal oben Bescheid, weil wir bekommen es nicht in Bewegung. Und das hören die Kunden jeden Tag. Jeden Tag, wenn wir mit Callcentern arbeiten, jeden Tag, wenn wir an Service Points sind, wo wir als Kunde eben mit dem Unternehmen Kontakt bekommen.
Ja gut, ich hatte auch ein paar schlechte Beispiele. Die gibt's natürlich. Es gibt aber auch andere, es gibt auch positive. Und ich habe da schon irgendwie so eine gewisse Veränderung feststellen können. Also jetzt im Konsumermarkt ganz sicher, wo halt eben Kunden ernster genommen werden als auch schon. Aber gut, zu einem ganz anderen Thema jetzt. Technologie. Du beschäftigst dich ja unter anderem auch eben mit der Digitalisierung. Und dazu würde mich interessieren, wie deines Erachtens denn so eine digitale Zukunft aussieht in einem kundenzentrierten Unternehmen.
Also zunächst mal, wir werden natürlich alle, und das wahrscheinlich schneller als wir denken, wir werden tatsächlich in der Mixed Reality leben und arbeiten. Mhm. Ja, das heißt, heute haben wir noch Videocalls, in Zukunft werden wir dann einfach Räume haben, Lebensräume, Metaverse oder wie wir auch immer die nennen mögen haben, wo wir uns mit unseren Avataren bewegen, ja, die wir auch richtig schick machen, denen wir eine Persönlichkeit geben. Und mit diesen Avataren werden wir auch von virtueller Welt in virtuelle Welten springen können. Also das ist die Berufswelt und das wird sich natürlich auch in der Lebenswelt, wird sich das entsprechend sehr stark dahin entwickeln. Und der übernächste Schritt ist, wir werden Hologramme, ja, wenn wir wieder in der Offline-Welt unterwegs sind, wir werden Hologramme mit am Konferenztisch haben, ja, Hologramme, also Mitarbeiter, die als Kollegen, die irgendwo sind und uns als Hologramme dann quasi im täglichen Leben begegnen. Ja, also das werden Dinge sein, die werden kommen. Ja, und auf dem Weg dahin haben wir ja jetzt schon einen großen Schock. Viele haben einen großen Schock erlebt mit ChatGPT und ähnlichen Apps, Applikationen, ja, wo wir eben plötzlich erleben, was KI alles schon kann. Ja, weil bis dahin hatten wir immer die Leute, die sagen, die KI ist dumm und die kann doch nicht wirklich was. Ja, die ist vielleicht Spezialist auf ganz engen Gebieten, aber das meiste, was die Menschen können, das kann sie noch nicht. Kreativität kann sie nicht, Empathie kann sie nicht. Und siehe da, ja, die normale KI, also die tagtägliche KI, die wir heute nutzen können, die kann sehr viel. Die kann durchaus Empathie oder zumindest uns Empathie vorgaukeln. Die kann kreativer sein als jeder Mensch und die kann aus einem weiten Spektrum an Wissen und Können uns Hilfe sein. Ja, und das wird der
die
nächste
KI,
Schritt.
Das wird das die kann eigentlich schon, sorry, wenn ich hier da ins Wort falle, aber die KI kann eigentlich schon lange sehr viel. Nur haben die Menschen das irgendwie oder viele Menschen nicht realisiert. Bis jetzt, wo es halt um die generative KI geht, wo sie sehen, wie einfach es ist, dass die KI Texte erstellt oder Bilder erstellt. Das hat irgendwie viele Leute wachgerüttelt. Aber wenn ich jetzt an die KI denke, die wir beispielsweise bei House & Eagle, ein Unternehmen, für das ich arbeite, nutze, da haben wir schon immer Machine Learning, multivariate Statistiken etc. Verwendet und KI darüber laufen lassen, um da eben Erkenntnisse zu gewinnen, Muster zu erkennen, Trends zu erkennen etc. Das gibt schon einiges länger als diese generative KI, die jetzt alle kennen. Natürlich. Aber ja, da hast du einen Punkt. Ja. Jetzt im Backoffice vielleicht, wo siehst du da noch Veränderungen?
In Bezug auf Digitalisierung?
Ja, in Bezug auf Digitalisierung. Ja, ich meine, die ganze Prozessautomation beispielsweise.
Also es ist im Grunde genommen das Mindset am Anfang, das wieder die entscheidende Rolle spielt. KI ist nicht unser Feind. KI ist, der uns irgendwann mal auch unbrauchbar macht letztlich, sondern KI ist Freund und Helfer, unser Kollege. Und wir müssen zusammen mit KI, müssten wir die Dinge so schnell wie möglich besser machen. Also die Intelligenz, diese Zuarbeit und diese Schnelligkeit auch, die die KI uns bringt, für unsere Zwecke nutzen. Ja, und ich denke, die jungen Leute, die machen das, die werden das alles machen. Ja, wir sind ja quasi schon auf dem Weg zu einem zu einer augmented Persönlichkeit, also die durch KI letztlich besser wird, intelligenter wird. Und auch das wird sich alles unglaublich verstärken. Und je eher wir das, ja, diese Selbstverständlichkeit, die, wie du sagst, im Grunde schon lange da ist, indem wir das nun endlich in die Unternehmen hineinbringen und auch als Ergänzung akzeptieren und so schnell wie möglich lernen, damit umzugehen. Das wird ja auch immer einfacher, damit umzugehen. Das wird immer intuitiver, auch damit umzugehen, umso besser.
Du hast eigentlich vor 3 Jahren ist es rundher, eben als Antwort auf meinen Blogbeitrag damals hast du noch eher so ein bisschen gegen Technologie gesprochen. Du hast gesagt, es gibt Wichtiges als Technologie. Technologie kann allenfalls kurzfristig begeistern, wenn ich dich da zitieren darf. Da hast du jetzt einen gewissen Wandel durchgemacht, wie ich feststelle.
Nein. Nicht. Also für mich ist die Technologie nach wie vor Mittel zum Zweck. Ja, die ist nicht Ziel des Ganzen, sondern die ist Mittel zum Zweck, nämlich das Leben des Kunden, ja, das ist ja immer das Ziel, das Leben des Kunden schneller und einfacher und unkomplizierter und bequemer zu machen. Und das ist unser Ziel. Und eine komplizierte oder veraltete Technologie, die macht ja genau das Gegenteil. Und deswegen müssen wir die Technologie kundenfreundlich gestalten. Also nicht, dass sie gut zu unseren internen Systemen passt, sondern dass sie so kundenfreundlich wie möglich ist. Mhm. Und die neueste Technologie, die der Kunde eben erwartet, ja, Liquid Expectations, weil er sie anderswo eben kennengelernt hat. Da habe ich eben einen super klugen Chatbot kennengelernt und dann sage ich, geht doch. Mhm. Ja, wieso muss ich mich mit so einem dummen Teil auseinandersetzen, wenn es doch längst diese super klugen Chatbots, netten Chatbots, ja, Chatbots, die eben auch eine Persönlichkeit haben. Das ist das Schöne, das Interessante daran. Ja, sie sind, die Technologie ist Mittel zum Zweck. Also
ja, natürlich, das war sie immer schon. Genau. Die soll keinen Selbstzweck erfüllen, sondern die ist natürlich dafür da, eben den Leuten das Leben einfacher zu machen. Ja. Und zwar intern wie auch eben extern den Kunden das Leben einfacher zu machen und eben letztendlich einen besseren Service zu bieten. Da kann Technologie heute tatsächlich einen wesentlichen Beitrag leisten.
Ja. Und wir sind eben von Natur aus sind wir aus Fleisch und Blut. Wir sind nicht aus Bits und Bytes. Das heißt, wir sind Offline-Menschen. Ja, und wir haben ja jetzt gerade nach Corona auch gelernt, wie wichtig es uns war und wie essentiell es ist, dass wir uns wieder treffen können. Ja, dass wir uns mit allen Sinnen erleben können. Und diese Offline-Geschichte, die wird uns eben bleiben. Und an der Stelle muss es eben dieses Zusammenwirken geben. Also jetzt, dass wir alle nur noch in die Online-Welt hineinspringen und nur dort noch leben wollen, das wird nicht der Fall sein, sondern Mixed Reality, das wird sich miteinander verknüpfen. Und je mehr uns verspielt, wie spielerisch eben da auch die digitalen Tools helfen können, unsere Offline-Welt und alle Herausforderungen, die wir dort haben, zu gestalten, umso besser. Ja, und die Digitalisierung wird jetzt natürlich, weil wir haben ja das große Thema Nachhaltigkeit, was uns jetzt die nächsten 2 Jahrzehnte massiv beschäftigen wird, ja, wo wir letztlich den Planeten für uns Menschen retten müssen. Und da wird Digitalisierung der Schlüssel sein, um uns vielleicht die Technologie zu ermöglichen, die wir im Moment noch nicht haben, um beispielsweise CO2, den Überschuss aus der Welt zu kriegen und. Ja, also da wird Technologie wieder unglaublich wichtig sein, am Ende eben aber auch wiederum nur Mittel zum Zweck. Hm.
Ja, einverstanden. Zu einem anderen Thema noch. Wir wissen ja, dass die Mitarbeiterzufriedenheit und eine positive Customer Experience sich gegenseitig beeinflussen. Ja. Der HR-Influencer und Company Rebuilding-Vordenker Mark Wagner sprach in einer früheren Episode dieses Podcasts von einer Doppelhelix. Julia Bangert, COO und CHRO bei DATEV, später von zwei Seiten der gleichen Medaille. Ja. Ich nehme an, das siehst du auch so.
Ja, 100%. Also das habe ich, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, also wir haben schon bei meinem allerersten Modell, das ich entwickelt habe, damals mit dem Unternehmensberater, da haben wir die Unternehmen auf Loyalität, auf Kundenloyalität ausgerichtet. Ja, die ist heute in der Form gar nicht mehr zu haben, aber vor 20 Jahren war das ein Riesenthema und wir haben sofort festgestellt, ich kriege die Kundenloyalität nur, wenn ich drinnen die Mitarbeiterloyalität habe. Wenn ich drinnen ein Kommen und Gehen habe, dann wird das auch für den Kunden schwierig. Und so hat sich das ganze Thema immer wieder miteinander verknüpft. Also Doppelhelix, ja, weil es sich eben massiv auch miteinander verknüpft und beides parallel sich entsprechend auch weiterentwickelt. Und als ich dann eben 2010 mit dem Touchpoint-Management angefangen habe, das sind ja bei mir eigentlich Themen, die schon ganz, ganz lange da sind, Customer Experience, Customer Touchpoint Management, Customer Journeys, all diese Dinge, da haben wir sofort festgestellt, dass es eben auch dieses drinnen gibt, ja, dass ich drinnen eine Journey machen muss. Das hat das HR ja kürzlich, kann man fast sagen, erst aufgegriffen mit Candidate Journeys und mit Employee Journeys, dass wir eben im Drinnen genau die gleichen Themen haben, ja, dass wir auch da eine Mitarbeiter Experience brauchen, eine interne.
Ja, darüber haben wir im letzten Podcast mit Janine Kreinbrink auch gesprochen, über diese Kollegenreise, wie sie sie nennt, ja, absolut.
Ja. Das verknüpft dich total. Also insofern bin ich voll bei den Kollegen, die du genannt hast, voll mit dabei.
Ja, und du hast in einem Post kürzlich geschrieben, dass viele Führungskräfte sich nicht mit Arbeitgeberportalen befassen und eigentlich gar nicht wissen, was Mitarbeitende so über die Firma denken. Das sollte natürlich auch nicht sein. Aber ich habe das selber so erlebt. Und ich weiß noch, wie ich damals verblüfft war in einem Meeting, dass selbst die HR-Abteilung nicht auf die Führungsportale oder Entschuldigung, auf die Arbeitgeberbewertungsportale geschaut haben.
Ja. Gut, das war eine Momentaufnahme, wo ich eben auch baff war, weil also wir Berater ja und die Leute, die vorne dran sind, die reden ja schon seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten über diese Dinge und wir reden und wir reden und wir reden und wir denken, irgendwann muss es doch bei den Unternehmen angekommen sein und sind dann, das sagen mir auch immer Kollegenberater, schier baff erstaunt, wie wenig da immer noch in den Unternehmen da ist. Und das war letzte Woche bei einem Workshop, den ich hatte, wo eben dieses Thema fast keine Führungskraft geht regelmäßig auf Arbeitgeberbewertungsportale, um mal zu gucken, was ist da los? Und wie wird denn zum Beispiel auch Führung da dort gerade besprochen und bewertet? Ja, und deswegen gehen die Mitarbeiter denn wirklich? Ja, weil das ist heute noch Tatsache, die kommen wegen der tollen Firma und gehen wegen der Führungskräfte. Das ist heute noch, das haben wir vor 10, vor 20 Jahren gesagt, es ist heute noch Realität. Und dann sollte ich wenigstens einen Plan haben und mir einen Überblick verschaffen, was denn da gerade los ist. Also das war eine Momentaufnahme, wo ich einen Blogpost gemacht hatte, weil ja, da war ich selber ein bisschen entsetzt.
Ja, eben, mir ging es genauso. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit? Oder am wichtigsten?
Also für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit brauche ich heute den Sinn sozusagen des Unternehmens, den wir ja heutzutage Purpose nennen, wo es eben nicht nur um maximale wirtschaftliche Erfolge geht, sondern wo ich immer diese Dreiteilung habe. Ein Unternehmen muss natürlich zwangsläufig wirtschaftlich erfolgreich sein. Es muss aber eben auch die ökologische Komponente, also Thema Klimaschutz, Artenschutz, Nachhaltigkeit, Circular Economy, und es muss eben auch diese soziale Komponente können. Nicht nur kennen, sondern auch können und tun, nicht nur darüber reden, sondern hier auch entsprechendes tun. Und gerade die jungen neuen Mitarbeiter, die legen da unglaublich viel Wert darauf, nicht nur ein Unternehmen zu haben, wo man gutes Geld verdient und Dienst nach Vorschrift machen muss, sondern eben auch in einem Unternehmen tätig sein, wo sie sich einbringen können. Ein Unternehmen, das ihre Werte unterstützt und diese neuen Werte, die wir haben, die haben eben auch ganz viel mit Gemeinwohl, mit Sozial und eben auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Und wenn ein Unternehmen das zeigt und glaubhaft lebt, dann erlebe ich eben auch sehr oft das, was weit über die Mitarbeiterzufriedenheit hinausgeht, was Mitarbeiter Begeisterung auslöst, was vor allen Dingen Engagement auslöst. Und dieses Engagement, das merkt dann wiederum auch der Kunde.
Ja, muss den Mitarbeitern Sinn geben. Absolut. Ich bin da völlig bei dir, dass es wichtig ist für sämtliche Mitarbeiter wahrscheinlich, dass das Unternehmen einen Purpose hat. Was der Purpose extern jetzt betrifft, ja, über die Mitarbeitenden sicher auch. Sonst bin ich da eher skeptisch. Also weil mich interessiert dann vielleicht wenig, was jetzt ein Unternehmen genau für einen Purpose hat, sondern eher, was für ein Job to be done das Unternehmen sozusagen jetzt in meinem Fall lösen kann.
Den Kunden interessiert der Purpose aber auch wiederum sehr wohl und immer mehr. Ja, und also gerade wenn wir in die jungen Communities gehen, und das ist so wichtig, die jungen Communities sich anzuschauen, weil das ist ja die Zukunft des Unternehmens. Das sind die Märkte von morgen und übermorgen, auf die wir uns aber heute bereits vorbereiten müssen. Da sieht man sehr wohl, da werden ganze Marken, ganze Unternehmen, ja, die werden sozusagen geoutet. Ja, wir sprechen davon Defluencing, das heißt, man rät ab, und das passiert eben in diesen Communities in der Form, dass es sich viralisiert und plötzlich sind ganze Personenkreise, die eben nicht mehr für eine Marke oder für ein Unternehmen sich engagieren wollen und dort ihre Stimmzettel abgehen wollen. Also da haben wir auf der Kundenseite sehr wohl ein hohes Interesse, und das wird jetzt sehr schnell weiter wachsen für soziale Aspekte und für eben ökologische Aspekte. Mhm. Und das Ökonomische, dieses Erzielen von Maximalgewinnen, das wird nichts sein, was Kunden oder auch die Mitarbeiter in Zukunft in irgendeiner Form positiv beeinflusst.
Mhm. Na, da hast du recht, da gibt es einen bestimmten Trend in die Richtung, dass man eben immer mehr Nachhaltigkeit einfordert, soziales Engagement etc. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich meine, da gibt es auch Zahlen dazu, die belegen, dass halt viele davon reden, dass sich viele das irgendwie wünschen, aber dann letztendlich nicht bereit sind, dafür zu zahlen. Weil letztlich würden die Produkte wahrscheinlich einiges teurer werden, wenn jetzt die Unternehmen tatsächlich so nachhaltig produzieren, wie das eingefordert wird. Und da gibt's eine riesen Diskrepanz halt. Also das finde ich ein bisschen bedenklich, aber gut.
Das ist extrem schade, aber da würden wir eine riesen neue Diskussion aufmachen, denn die Frage ist ja, warum? Ja, warum werden die schlechten, billigen Produkte, warum bleiben die im Markt? Mhm. Und warum schaffen es die guten, ja, die auf der einen Seite gesunden und nachhaltigen und insgesamt guten Produkte, der gute Konsum, warum schafft er es nicht? Und das hat mit Externalitäten zu tun, ja, dass also viele Unternehmen eben die Schäden, die sie verursachen an der Welt, an der Umwelt und auch die sozialen Schäden, Ausbeutung und so weiter, dass die diese Kosten nicht übernehmen und dann auch nicht auf die Preise übertragen müssen, während ein Unternehmen, das nachhaltig in jeder Hinsicht nachhaltig arbeitet, eben diese Kosten hat und auf die Preise umlegen muss. Und das ist ein systemischer Aspekt und der muss sich ändern. Und weil sich die Unternehmen an der Stelle nicht freiwillig ändern, muss es in irgendeiner Weise Regulatorien geben, und die werden kommen und die werden jetzt sehr, sehr, sehr schnell kommen, weil das ist derart akut, was da vor uns liegt. Und wir können nicht länger auf Freiwilligkeit zählen, weil Freiwilligkeit fordern wir jetzt seit Jahren ein. Ja, und es passiert nichts. Bei einzelnen Firmen passiert es, aber ich sage mal, in den großen Konzernen passiert da gar nichts. Das ist nur einfach, das ist Schönfärberei. Das ist Sonntagsgerede. Und da werden jetzt sehr bald werden Regularien kommen. Und die werden auch sehr kurzfristig umzusetzen sein, weil wir müssen retten, was zu retten ist. Aber das ist ein großes
Da bin ich völlig bei dir. Jetzt wird es allerdings ein bisschen politisch.
Ja.
Weil, ich meine, letztendlich müssen diese Produkte auch alle abgesetzt werden können. Also die Konsumenten müssen die noch kaufen können. Und da gibt es natürlich auch welche, die können sich das vielleicht gar nicht leisten, diese teureren Bioprodukte zu kaufen. Da hatte ich auch schon im privaten Kreis rege Diskussionen dazu. Es ist so eine Huhn- und Ei-Frage irgendwie. Also Konsumenten einerseits eben kaufen billige billige Produkte und Unternehmen sollten nachhaltige Produkte produzieren. Also was kommt zuerst, ja? Und eben letztendlich, wenn die dann tatsächlich nachhaltige Produkte produzieren, werden die dann noch verkauft, solange andere vielleicht gleichzeitig noch billige Produkte anbieten am Markt. Man sieht das im Bio-Bereich, sieht man das ganz extrem. Also die Großverteiler hier in der Schweiz insbesondere, die hocken teilweise auf diesen Bio-Produkten, die dann eben von den Konsumenten als überteuert wahrgenommen werden. Ob man das jetzt auf dem politischen Weg alles regeln kann, ich weiß es nicht. Ob man das soll, das kommt wahrscheinlich auf deine politische Einstellung an. Aber gut, Tatsache ist, und da sind wir gleicher Meinung, dass sich etwas verändern muss. Und das führt mich eigentlich noch zum nächsten Thema, Veränderungen, Widerstände. Also du als Beraterin hast ja wahrscheinlich oft in Unternehmen eben solche Widerstände erlebt. Mhm. Du schaust auch die größten Blockaden, wenn es um Veränderungen, neue Ideen geht. Das war in einem Post von dir kürzlich. Das sind die eigene Bequemlichkeit, also nach dem Motto, dafür haben wir jetzt keine Zeit, die Angst vor Neuem, purer Neid, Autoritätsangst oder Revierabgabe und Angst vor Machtverlust, dazu hast du schon was gesagt. Was machst du da jetzt konkret als Business Coach, wenn du eben versuchst, Veränderungen herbeizuführen in Unternehmen?
Ja, also theoretisch ist das alles sehr einfach. Ja. Praktisch ist es so, dass wir Mindset verändern müssen. Und wir haben eben dann diesen Typus Übermorgengestalter, der einfach offen ist für Neues und der Interesse hat an Neues und der das Neue Spannende findet und der den Fortschritt im Neuen eben auch als positive Entwicklung wahrnehmen kann. Das ist leider ein Typus, der jetzt bei uns, ich bleib mal in Deutschland, nicht so sehr ausgeprägt ist. Also in Prozent sind das an die 10%. Also diese typischen Übermorgengestalter, die das Neue wollen. Und wir haben in Deutschland an die 60% Bewahrer. Das sind also diese Gestern-Bewahrer, die aus welchen Gründen auch immer das Alte, das Vertraute, die Routine, diese Sicherheit und diese Stabilität, die auch damit zusammenhängt, sich bewahren wollen, weil eine Welt, die sich ständig verändert, Veränderung macht eben den Menschen Angst und es entstehen dann eben Zukunftsängste, es entstehen Verlustängste. Ja, und das ist eine Konstellation, die uns dazu bringt, eben in klassischen Unternehmen, und ich muss da immer die Unterscheidung treffen zwischen New School und Old School Unternehmen. Mhm. In diesen Old School Unternehmen habe ich eben tatsächlich diese Ja-Aber-Kultur. Und das ist manchmal, also wenn ich in Meetings bin, der Erste, es kommt eine neue Idee, ein Vorschlag, der Erste, der aufsteht und das Wort ergreifen darf, ist der Ja-Aber-Mensch. Ja, der sofort etwas Negatives hat. Ich hatte das jetzt kürzlich, da ist ein Personalvorstand aufgestanden und sagt, das war ein super Vorschlag. Also ich war schon dran zu jubilieren. Und er sagt, ja, aber arbeitsrechtsmäßig ist das nicht durchsetzbar. Der Vorschlag war tot.
Ja, natürlich.
Weil keiner der Anwesenden sich gegen das Arbeitsrecht auflehnen will oder mit dem Arbeitsrecht irgendwie in Streit geraten will. Und man hat überhaupt nicht mehr geprüft, ob er Recht hat oder ob es da die Lücken gibt im Arbeitsrecht. Die Idee war tot. Und das passiert so oft in den Unternehmen. Und an der Stelle empfehle ich ja, habe ich in dem Bahnfrei für Übermorgen Gestalter, da habe ich ja diese 25 Quick Wins, wie man also sehr schnell auch das Unternehmen in die Zukunft bringt oder die eine oder andere Blockade eben lösen kann. Und da empfehle ich ja eben diesen Friedhof der Killerphrasen. Das heißt, ich sammle mal in ein, zwei Meetings diese üblichen Killerphrasen, die da kommen, da haben wir keine Zeit, das wollen die Kunden doch nicht, der Betriebsrat lässt das nicht oder das kann die IT, die kann das gar nicht. All diese üblichen Sachen, die sammeln wir und begraben die. Also wir machen wirklich ein Poster mit Särgen, wo diese Phrasen draufkommen und überlegen uns dann, wie können wir in Zukunft zumindest das ein bisschen aufbrechen. Und die entscheidende Frage ist an der Stelle, was geht denn schon mal? Ja, nicht denen zuhören, die sagen, das geht doch nicht, sondern sich zu überlegen, was von dieser großen Idee geht denn schon mal? Also diesen ersten Schritt zu machen, weil der erste Schritt, das ist ja der schwerste. Ja, wenn so ein Riesentanker in Bewegung kommt oder irgendwas Großes, ein LKW, das braucht einfach eine Anfangsenergie. Mhm. Und diese Anfangsenergie, die bekomme ich am besten, indem ich sage, ich gehe diesen ersten Schritt im Sinne, was geht denn schon mal? Und darauf fokussieren wir. Und dieser erste Schritt, wenn der gelingt und wenn ich die Erfolgsgeschichte im Unternehmen weitertrage, dann ist es möglich, den zweiten und den dritten und vierten Schritt zu gehen und alles, was mich bisher hindert, im Unternehmen langsam schrittweise aufzubrechen. Und dazu brauche ich eben vor allen Dingen diese 10% Übermorgengestalter, die bereit sind, in die Zukunft zu gehen. Und den anderen sage ich, ihr braucht gerade noch nicht. Ja, wir gehen jetzt mal, wir sind die Vorhut, wir gehen jetzt mal ins Neuland, wir springen über den wilden Fluss und dann, wenn wir heil zurückgekommen sind, dann bauen wir euch Trittsteine und dann bauen wir euch Brücken, dass ihr mit uns heil in diese neue Welt hineingehen kann.
Also du lässt diese 60% Bewahrer tatsächlich erst einmal stehen?
Ja.
Okay, spannend.
Ja. Das habe ich jetzt und was auch. Ist der Rest? Der Rest sind dann die Dominanten. Das sind dann diese Führungsmenschen, die durchaus, ja, wenn sie den Fortschritt ins Unternehmen bringen, durchaus die Qualität haben und auch die Macht, Gott sei Dank, dann haben, das in die Tat umzusetzen. Aber bei den Dominanten habe ich eben auch sehr viele, die bewahren, was sie haben, die ihre Pfründe retten wollen und aus diesen wahren Gründen den Fortschritt, den strukturellen Fortschritt in die Unternehmen nicht hineinbringen. Also ich habe bei den Dominanten durchaus Personen, die unglaublich wichtig sind. Ja, weil wenn ich als Einzelner aus der Mitte des Unternehmens heraus was Neues einbringen will, ja, das Erste, was ich diesen Menschen empfehle, ist natürlich, bleibt nicht allein. Ja, sucht euch Mitstreiter, sucht euch ein Paar. Ihr müsst diese berühmten 10% werden, die diese Idee mittragen und mit Macht, ja, und Mut und Macht und Durchsetzungskraft. Und dann brauche ich einen Sponsor. Ja, ich brauche als diese Gruppe ganz aus wichtig, der Mitte des Unternehmens heraus, crossfunktional, dann brauche ich einen Sponsor. Und je höher der angesiedelt ist im Unternehmen, desto größer wird die Chance, dass ich meine Idee dann auch umsetzen kann. Und dann brauche ich diese Machtposition. Aber das muss eben der Mächtige sein, der beiseite tritt, damit das Unternehmen die Zukunft erreicht.
Ja, schön, Anne. Wir müssen da leider langsam zum Schluss kommen. Wir sind schon etwas über der Zeit. Aber trotzdem vielleicht noch ein Schlusswort von dir an all die Bewahrer, sofern überhaupt welche zuhören hier. Da habe ich meine Zweifel. Aber was würdest du jetzt einem Bewahrer mit auf den Weg geben wollen?
Ja, also ein Bewahrer ist für sich betrachtet in den Unternehmen auch wichtig. Ja, weil wenn ich jetzt nur übermorgen Gestalter in den Unternehmen habe, dann ist Chaos. Weil irgendjemand muss ja auch das Tagesgeschäft haben. Stimmt. Und so ein übermorgen Gestalter, ich sag mal so in der Buchhaltung, das ist vielleicht nicht das Beste, was ein Unternehmen sich wünschen kann. Das heißt, ich brauche die Bewahrer durchaus in den Unternehmen, wenn die konstruktiv sind. Ja, weil die Bewahrer haben ja auch diese positiven Eigenschaften, sich dreimal mehr Gedanken zu machen.
Das stimmt.
Der Übermorgengestalter ist einfach der ist so fasziniert von dieser Zukunft, so enthusiastisch, bringt er dann Ideen und überlegt sich nicht ausreichend, wie ist die in die Tat umzusetzen. Und er ist ein bisschen schludrig und da hapert es dann immer im Detail. Und dafür brauche ich den Bewahrer. Das heißt, idealerweise tut sich im Unternehmen tut sich ein Übermorgengestalter mit so einem Bewahrenden zusammen, weil zusammen erreichen die mehr. Ja. Und das Einzige, was ich eben diesem Bewahrer dann mitgehe, sei offen. Und wenn ich ihm dann sage, wir müssen nicht gleich alle über den wilden Sprung über den wilden Fluss, du bekommst Trittsteine, wir bauen dir auch eine Brücke, auf dem du sicher rübergehen kannst. Ja, und dann sage ich dem Bewahrer, geh mit. Ja, weil wir haben eben leider auch in den Unternehmen Blockierer, Ausbremser, die bleiben an den alten Ufern und die können wir in den Unternehmen nicht brauchen. Diese Art von Bewahrer können wir nicht brauchen, aber konstruktive Bewahrer, die durchaus mal bis dreimal über eine Sache nachdenken und durchaus auch mal uns auf das hinweisen, was vielleicht gefährlich sein könnte, das ist wertvoll. Ja, und der Bewahrer muss konstruktiv sein und dann nehmen wir ihn gerne mit.
Ein wunderschönes Schlusswort, Anne. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Es ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.